Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar von Fit und Fundiert von Primetime Fitness. Hier dreht sich alles um Training, Gesundheit, Fitness und Ernährung. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Thomas Kani, ich bin Dozent an einer privaten Hochschule und gemeinsam mit meinem Kollegen Dr. Felix Söller möchten wir heute ein Thema besprechen, das unglaublich viele Menschen betrifft, häufig sogar ohne, dass sie es wissen. Es geht um das Hüftimpingement. Vielleicht haben Sie Selbstbeschwerden, vielleicht kennen Sie jemanden oder vielleicht wurde bei Ihnen bereits im MRT ein sogenanntes femoroacetabuläres Impingement, kurz FAI, festgestellt. Und vielleicht haben Sie sich deswegen Fragen gestellt, wie tausend andere Betroffene: Ist meine Hüfte kaputt? Darf ich überhaupt Sport machen? Dann muss ich operiert werden? Oder kann ich selbst etwas dagegen tun? Genau diese Fragen möchten wir heute beantworten. Und ich freue mich besonders, dass heute wieder Dr. Felix Söller dabei ist. Herzlich willkommen, Felix.
Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, herzlich willkommen aus München. Lieben Gruß an dich, Thomas. Vielen Dank für deine einleitenden Worte. Ein kurzes Wort zu mir. Mein Name ist Felix Söller. Ich bin Orthopäde in München und bin in einer sehr großen Praxissozietät mit weiteren Partnern, die sich eben genau über das Thema sehr beschäftigen. Das heißt, wir haben damit natürlich ein extremes Alltagsproblem aufgegriffen, weil es erstens nicht so wirklich bekannt ist und zweitens gerne übersehen wird. Und zum Glück bei rechtzeitiger Diagnose auch, ich finde, ganz gut behandelbar ist. Wobei man natürlich mal besagen muss, dass wirklich die Bandbreite der Therapie extrem zwischen bisschen Ibuprofen vielleicht nehmen, bis hin zu einer operativen Lösung, der groß ist. Die Schwierigkeit ist es bei dem Hüftimpingement, wie wir so ganz salopp sagen, erstmal die Ursache zu erkennen, also zu erkennen, wann es ein Impingement ist. Denn nicht jedes Zucken in der Leiste oder im Schenkelhals ist gleich ein Impingement, weil es eben statistisch gesehen extrem selten vorkommt. Und unsere Hauptaufgabe ist natürlich erstmal im konservativen diagnostisch Wege und Mittel zu finden, immer erstmal gesichert herauszufinden, wann haben wir so ein Ding und wie geht man damit um. Es ist, finde ich, relativ spezifisch, Männlein, Weiblein, altersbezogen, Sportler, Nicht-Sportler. Also es hat schon so Kriterien, die immer wieder zutreffen, wie man leider sagen muss. Aber das macht natürlich die Sache nicht leichter und umso mehr freue ich mich, dass wir beide heute dieses Thema ein bisschen mal durchbearbeiten und mal schauen, was am Ende rauskommt.
Ja, also wenn wir in dem Reha-Bereich unterrichten, da wird natürlich ein Impingement in der Schulter ausführlich behandelt und dann kommt dann immer noch ein zusätzlicher Satz, Felix: Das gibt es auch in der Hüfte. Und das ist das ganze Thema, was wir über Hüftimpingement sprechen. Und deswegen werden wir heute Abend darüber sprechen, was ist ein Hüftimpingement, warum entstehen Schmerzen, muss immer operiert werden, welche Rolle spielt Training, welche Übungen helfen wirklich, welche Mythen halten sich da hartnäckig und am Schluss noch eure Fragen, die da beantworten werden. Und unser heutiges Ziel ist nicht nur medizinisches Wissen zu vermitteln, sondern wir möchten, dass Sie nach diesem Webinar verstehen, warum Ihre Hüfte schmerzt, was in Ihrem Körper passiert und vor allem, was Sie selbst aktiv tun können. Denn Wissen nimmt Angst und Angst verändert Bewegung. Und ich bin ja so ein Mensch, ich liebe ja Metaphern und eine Metapher, die ganz wichtig ist, man kann sich das so vorstellen wie eine schleifende Autotür. Ne? Für unser gesamtes Webinar möchte ich immer wieder so ein Bild mitgeben. Stellen Sie sich eine Autotür vor. Normalerweise öffnet die sich leicht und geräuschlos. Doch irgendwann beginnt sie beim Öffnen leicht am Rahmen zu schleifen. Jetzt haben Sie zwei Möglichkeiten. Wir können die Tür einfach nie wieder öffnen oder wir finden raus, warum sie schleift. Und genau das ist ein Hüftimpingement. Felix, es gibt ja immer wieder verschiedene Mythen, die man immer wieder hört. Und ich liebe ja immer am Anfang ein paar Mythen darüber anzusprechen. Und Impingement bedeutet ja nicht zwangsläufig Arthrose. Das heißt also, hier wollen wir einfach mal so ein klein bisschen darüber reden, wie das Ganze funktioniert. Ist das so? Ist ein Impingement immer Arthrose?
Nein, also ganz im Gegenteil. Also wenn wir von einem Impingement reden, reden wir ja von einem Engpass. Das heißt, wir haben, wir nehmen jetzt nochmal einen Schritt zurück, gehen erstmal in die Anatomie. Wir wissen, ein Hüftgelenk besteht aus einer Pfanne, aus einer Kugel und einer Kapsel. Die Anatomie bei der Hüfte ist in der Form sehr günstig, weil die Pfanne relativ weit über den Kopf ragt und den Kopf überzieht. Wenn alle anatomischen Regeln stimmen, ist das natürlich ein perfektes Zusammenspiel zwischen Hüftgelenk und Oberschenkel, Beweglichkeiten, alle Rotationen, Beugung, Streckung, Seitenneigung, Abduktion etc. Wenn wir von einem Impingement sprechen, dann heißt es, irgendwie klemmt diese Hüfte. Der Unterschied zu der Arthrose allgemein heißt Arthrose Knorpelverschleiß, Knorpelabrieb. Und den haben wir beim Impingement noch nicht. Das bedeutet, wir haben eine Klemmsituation, das Gelenk läuft eben nicht richtig und klemmt sich irgendwie ein in irgendeiner Form, da kommen wir später noch drauf zu, weil es eben zwei große Formen gibt, vielleicht noch die Mischform dazwischen, aber die Arthrose heißt Knorpelverschleiß. Das heißt, dass eine Arthrose nicht zwingend am Anfang nicht mit einer Bewegungseinschränkung zu tun hat, sondern erst später, wenn die Arthrose wahnsinnig fortgeschritten ist, dann nimmt auch der Bewegungsradius ab, die Hüfte steift immer mehr ein. Die Leute haben immer weniger Lust, sich zu bewegen, weil die Hüfte in jeder Bewegung wehtut und man geht schon keine 500 Meter oder 100 Meter mehr, weil es einfach schmerzt. Das ist beim Impingement eben nicht so. Denn beim Impingement kann man meistens sich ganz normal bewegen, nur bei bestimmten Bewegungen schießt der Schmerz ein und das ist dann eben das, was so limitiert beim Sport, beim Bewegen, was weiß ich, bei Freizeitbewegungen etc. Und deswegen muss man klar definieren, eine Hüftarthrose hat nichts mit dem Impingement zu tun und eigentlich kann man auch sagen, dass ein Impingement nicht zwingend und eigentlich wahrscheinlich statistisch gesehen gar nicht häufig in eine Arthrose mündet, dass man nicht Angst hat, wenn ich ein Impingement habe, kriege ich eine Arthrose. Auch diesen Mythos kann man abräumen, denn tatsächlich ist es so, dass man bei einem Impingement keine Arthrose zwingend kriegt.
Ja, das Thema Gelenkknorpel würde ich gerne mal aufgreifen, weil du erklärst den immer so toll, diesen Hyalinknorpel. Wie kann man sich das vorstellen? Wie dick ist der und wie ist der so ein bisschen aufgebaut?
Also ich sage immer beim Patienten, wenn es um Knorpel geht, ist es im Prinzip so, es ist wie eine frische Eisschicht, die im Eisstadion gerade zubereitet, die Eismaschine fährt drüber, es ist spiegelglatt, wir sehen nicht eine einzige Furche. Das ist unser Knorpel. Er ist im Grunde eine spiegelglatte, sehr stabile, leicht elastische Konstruktion, die ganz klar aus vielen Millionen Knorpelzellen besteht, die in ein Gerüst eingewachsen sind. In diesem Gerüst ist Kollagen, ist Wasser, es sind Nährstoffe drin. Also es ist ein hochkomplexes Molekül, das eben die Eigenschaft hat, auf der Oberfläche extrem hart zu wirken. Klar, weil wir haben zwei Gelenkpartner, die aneinander reiben. Die dürfen nicht ineinander eindrücken, deswegen muss die Schicht hart genug sein. Sie müssen aber auch eine gewisse dämpfende Wirkung haben, weil sonst würden die aufeinander knallen und auseinanderbrechen. Die dürfen aber auch keinen Abrieb haben. Also diese drei Eigenschaften machen den Knorpel so besonders und deswegen ist er so wertvoll, weil wenn wir ihn mal verlieren, ist er weg. Das heißt, wir haben keine Chance, ihn irgendwie wieder raufzubasteln, wie man in Bayern sagen würde, außer man gibt operativen Möglichkeiten. Es gibt auch noch andere Technik, aber im Grundsatz ist der Knorpel hochkomplex und ist eine Gewebeart, die extrem schützenswert ist. Das heißt, muss man einfach wirklich aufpassen. Heißt also, wenn jetzt irgendwo zum Beispiel kleinste Einrisse entstehen, wie wenn jetzt eine Eisfläche ganz frisch ist und wir fahren mit dem ersten Stück schon drüber, dann haben wir schon die ersten kleinen Spuren drin. Wenn jetzt die Eismaschine nicht mehr drüber kommt, dann passiert Folgendes, dass am Ende das Eis dann vielleicht so weit abgekratzt wird, dass man am Boden des Belags ist. Und dieser Belag ist natürlich dann wahrscheinlich der Asphalt oder der Kunststoff im Stadion. Und das nennen wir mal den Knorpel. Das heißt, wenn diese Schicht nicht gepflegt erhalten wird, dann haben wir irgendwann Arthrose, weil das Eis bricht dann weg und dann brechen richtige Brocken raus. Und dann haben wir eigentlich mal eine komplette Furchenlandschaft oder wie soll man so sagt, eine Kraterlandschaft. Und dann reden wir ja schon von einem hochgradigen Arthrosebefund. Das ist also nicht immer nur der Vollbefund, dass wir keinen Knorpel mehr haben, sondern es reicht ja auch schon, wenn die Oberfläche aufbricht, Areale im Gelenk schon nicht mehr belastbar sind, dann fangen eben die Schmerzen schon an. Und so erkläre ich es den Patienten mal, was eigentlich Arthrose ist oder wie sie beginnt erstmal.
Das Interessante ist ja, und da muss ich den Satz zitieren, den du sehr gerne verwendest, und zwar, der hyaline Knorpel ist nicht mit dem Herz-Kreislauf-System verbunden.
Richtig, das ist so, das ist ein guter Hinweis, weil man denkt sich, naja, wieso repariert sich denn der Knorpel nicht? Du hast vollkommen recht, es gibt keine Verbindung, keine Gefäße, die in den Knorpel einmünden, sodass man sagen kann, der Knorpel erleert sich von den Nährstoffen, die wir in der Synovia, man nennt das, das ist die Gelenkflüssigkeit, die in jedem Gelenk produziert wird. Das heißt, wir haben Gefäße, die gehen an die Gelenkkapsel und geben die Nährstoffe in dieses Gelenk ein und das wird dann mit der Gelenkschmiere verteilt. Und wir haben überall kleine Mikrorezeptoren, so Mikrotürchen, wo dann eben Nährstoffe in den Knorpel aufgenommen werden. Das ist zum Teil Wasser, sind natürlich viele Wirkstoffe, Kollagene, Chondroitine, Glucosamine, also es sind sehr, sehr viele Aminosäuren, die benötigt werden, um den Knorpel aufrecht zu erhalten. Das Erste, was passiert bei der Arthrose, dass diese kleinen Türchen kaputt gehen, weil die brechen vielleicht weg. Ja, wenn man so eine, wenn was weiß ich, ein Erdbeben ein Haus zerschiebt, dann kann man die Tür vielleicht nicht mehr öffnen, so kann man sich das vorstellen. Also wird der Knorpel nicht mehr versorgt. Vom Knochen aus kommt kein Sauerstoff, kommt nichts hin. Im Knochen haben wir zwar Gefäße, und vielleicht ein kleiner Abweicher davon. Es ist ja so, zum Beispiel, wenn wir lokalisierte Arthroseflecken haben am Gelenk, dann bohren wir mit einem ganz dünnen Bohrer in den Knochen tief rein und bohren sozusagen dort Blutgefäße an, wo es dann eben zu einer Einblutung kommt. Also da erzeugen wir eine künstliche Einblutung und hoffen, dass dort sozusagen ein Knorpelpatch oder wie ein Knorpelpflaster entsteht und vielleicht dort Reparatur besteht. Das nennt man eine Mikrofrakturierung oder Mikrobohrung, Prilibohrung. Das ist jetzt ein Thema vielleicht für eine eigene Session, wo wir über Knorpel sprechen. Aber im Grundsatz ist das, wie du richtig gesagt hast, ein Riesenmanko, warum Gelenke kompliziert sind, komplex sind, schwierig in der Therapie, weil wir kriegen ja auch keine Wirkstoffe dahin, außer wenn man sie direkt einbringt. Und das ist ja für die Hüfte wie fürs Knie, für den Daumen-Sattelgelenkbereich oder für das Sprunggelenk. Alles zutreffend.
Ja. Und wenn man sich überlegt, ne, so, ja, in einem Jahr macht man mehrere Millionen Schritte. Das heißt also, da ist schon einmal eine häufige Belastung und dann aber auch, ja, wenn der ganze Körper drauf sitzt, auch eine relativ hohe Belastung. Und ich habe da mal eine Studie gelesen, beim Stolpern kommen da bis zu 800 Kilogramm Belastung aufs Hüftgelenk. Also das ist schon echt eine Zahl, die man da mitkriegt. Und da kann man schon sagen, das ist ein absolutes Hightech-Material, was wir da in unserem Körper haben. Und für uns ist eigentlich selbstverständlich. Jetzt gibt's da noch so ein komisches Teil, das nennt sich Labrum. Da hätte ich gern noch, dass du da noch ein bisschen was drüber erzählst.
Also wo muss ich so vorstellen, wir haben bei der beim Hüftgelenk die knöcherne Pfanne, wo sich der Kopf verankert und in diesem Gelenk sich bewegt. So, damit dieser Kopf nicht einfach rausploppt, ja, wenn ich das Bein mal strecke und dann macht es plopp und das Ding geht rein raus und zur Abdämpfung am Knochen, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Bein extrem anhebe, nach vorne zur Seite hin, würde ja sofort der Knochenhals von meinem Hüftkopf an den Knochenrand schlagen, ja, oder drücken oder wie man es auch bezeichnen möchte. Und hat die Natur sich was ganz Tolles überlegt, nämlich ein Labrum. Das ist ein sogenannter knorpeliger Ring, der um die Pfanne herum gespannt ist und sozusagen den Hüftkopf nochmal ein bisschen einfasst. Es ist teilweise ein Stabilitätsthema. Das ist, wie gesagt, eben um die Beweglichkeit und die Stabilität der Hüfte zu vergrößern. Es ist einerseits wichtig, andererseits haben wir immer wieder das Problem, dass dieses Labrum wie am Meniskus und wie am Labrum an der Schulter, da haben wir übrigens das Gleiche, es vergrößert in diesem Fall die Pfanne und bei der Hüfte tut es etwas mehr den Hüftkopf umschließen und das kann natürlich auch mal kaputt gehen und es gibt so Labrumrisse und Labrumdegenerationen, die natürlich immer wieder wie im Kniebereich sich einschlagen ins Gelenk und Schmerzen bereitet. Und das ist immer so ein Thema, wo man aufpassen muss, weil das kann man zum Beispiel auch als Impingement missdeuten, weil es eben ähnliche Beschwerden macht und nicht sofort sichtbar ist. Es ist auch wichtig zu verstehen, wenn man sich um ein Labrum kümmert, dass man bitte, wenn man dann schon Diagnostik macht, macht man ja meistens ein MRT. Im MRT würde ich behaupten, dass man bei 2/3 der MRTs keine Labrum-Läsionen erkennen kann, weil wenn man ein MRT macht, der Patient liegt auf dem Rücken, ist vom Bett still, bewegt sich nicht, dann kann es sein, dass dieser Riss sich einfach aufeinander legt und nicht in Erscheinung tritt. Kann man nicht sehen. Und trotzdem hat der Patient Schmerzen. Deswegen gibt es eine Methode, die man bei Labrum-Fragestellungen immer macht. Das nennt man ein Arthro-MRT. Arthro heißt ja Gelenk. Man nimmt also eine Spritze mit Kontrastmittel, spritzt die bitte nicht in die Vene, sondern ins Gelenk. Ja, aber die Radiologen möchten gerne mal Kontrastmittel spritzen. Das bringt gar nichts in der Orthopädie, außer wenn ich einen Tumor oder eine Infektion suche. Aber wenn ich das Kontrastmittel ins Gelenk reinspritze und das mit Druck mache, verteilt sich das Kontrastmittel überall. Da, wo das Gelenk verschlossen ist, läuft es ja nicht hin. Habe ich aber vielleicht im Labrum einen Riss, läuft das Kontrastmittel in diesen Riss rein und siehe da, auf einmal kann ich einen Riss erkennen. Deswegen ist das Arthro-MRT auch bei der Schulter übrigens das eigentliche, die, ja, wie sagt man, Lege Artis, die Methode der Wahl, um Labrum-Verletzungen diagnostizieren zu können. Deswegen wichtig, dass man, wenn man auf das Thema geht und ich jetzt in der Sprechstunde schon ein Indiz habe, dass es vielleicht Labrum oder auch Impingement, dann kann ich ja oft nicht differenzieren, dass ich dann eigentlich von Anfang an gleich ein Arthro-MRT mache und nicht erstmal ein MRT und mir frage, oh ja, da sehe ich jetzt gar nichts drin. Jetzt gehen wir zum Arthro-MRT und schon haben wir 1.200 € Kosten produziert.
Ja, ich kenne das aus dem Maschinenbau, wenn irgendwie der Motor nicht richtig läuft, dann wird ja auch der Zylinderkopf, der wird dann eingesprüht mit einem, ja, ich sag mal Kontrastmittel und wenn da so ein Haarriss drin ist, dann wird dieser Haarriss sichtbar. So stelle ich mir das Ganze vor. Ja,
kann man gut vergleichen.
Und bei dem Labrum, da erzähle ich das immer so, dass die Hüfte also nicht lose in der Pfanne sitzt, sondern die wird durch dieses Labrum regelrecht angesaugt. Das spart zum einen Energie, erhöht die Stabilität, schützt den Knorpel und deshalb können Verletzungen vom Labrum durchaus Beschwerden verursachen.
Richtig.
Dann haben wir noch die Gelenkkapsel und da ist ja gerade im Hüftgelenk ist ja so eine Besonderheit. Das heißt, wir haben ja mit der Gelenkkapsel haben wir da sehr starke Bänder, die dann ganz speziell angeordnet sind. Wir sprechen da von einer sogenannten Bänderschraube. Das heißt, in dem Moment, wo wir die Hüfte strecken, dann werden diese Bänder straff gespannt, was zusätzlich eine Stabilität gibt. Und wenn die Hüfte gebeugt wird, dann werden diese Bänder locker. Und diese Bänder sind natürlich auch wichtig.
Ja, also das ist ja das, was dieses Hüftgelenk so besonders macht und so unglaublich stabil und effizient, weil die Bänder laufen nicht geradlinig einfach so um das Gelenk herum und geben, sondern die sind zum Teil erwoben, manche laufen diagonal und je nachdem, welches Band ich gerade zur Stabilität brauche, spanne ich das an und die fixiert sozusagen das Hüftgelenk in der Pfanne. Wenn ich jetzt dann zum Beispiel nach vorne das Hüftgelenk oder das Bein anhebe, dann wird die Kapsel vorne locker, aber die hinteren Kapselanteile straffen sich und machen die Hüfte stabil, dass sie nicht nach hinten rausfällt. Das Gleiche passiert, wenn ich seitlich drücke. Ja. Das sind extrem, gut, das hat die Evolution natürlich gemacht. Als wir noch auf allen Vieren gelaufen sind, war das vielleicht noch anders, aber jetzt laufen wir ja auf zwei Beinen. Und das führt dazu, dass die Hüfte immer stabiler werden musste die letzten Millionen Jahre. Und da hat sich dann die Evolution was überlegt, was natürlich fantastisch ist, was aber auch gar nicht so, ja, ich sag mal, so, also es ist eine wichtige Einrichtung, aber wenn wir jetzt ein Hüftgelenk ersetzen, müssen wir die Kapsel eröffnen, um an die Hüfte ranzukommen. Dabei wird natürlich vieles von diesem Kapselgewebe entfernt, rausgeschnitten, um überhaupt die Hüfte rauszukriegen und so weiter. Und dabei verlieren wir diese Eigenschaft. Das heißt also, da macht es dann erst richtig Sinn, wenn jemand zum Beispiel eine Hüftprothese bekommen hat, dass man dann explizit viel an der Muskulatur arbeiten muss, um etwas zu kompensieren, weil das, was wir von Haus aus mitbekommen haben, ist dann erstmal futsch. Deswegen ist es so wichtig, dass man bei Leuten, die in ein neues Hüftgelenk geht, nochmal bestimmtes Augenmerk drauf legt, Beweglichkeit, dass am Anfang nicht besondere Bewegungen gemacht werden, weil die Kapsel ist ja weg. Das könnte also passieren, dass die Hüfte dann rausspringt. Ja, man nennt es luxiert. Gibt es immer wieder nach Hüftprothesen. Deswegen, du hast vollkommen recht. Es gibt noch ein zweites Band, was ganz wichtig ist. Das nennt sich das Capitis Femoris Band oder das ist sozusagen ein Kopfband, was genau am Kopf des Hüftkopfes in die Pfanne reingeht, also wie so ein Kabel. Ja. Früher war es so, im Jugendalter bis zum Erwachsenen, jungen Erwachsenenalter waren da noch Gefäße drin, also Zirkulation, das heißt, es kam direkt die Blutversorgung vom Becken in den Hüftkopf. Das versiegt aber, das heißt, es ist so, ich würde sagen, so bei 20, 25 bis 30, vielleicht sogar ein bisschen früher, da gehen diese Gefäße zu, das Band gibt es noch, es hat nochmal zusätzlichen Stabilitätsfaktor, aber es war eigentlich ursprünglich mal für was anderes gedacht.
Ja, spätestens wenn man mal so einen Händelhaxen auseinanderreißt, dann sieht man dieses Band im Hüftgelenk, das kann man sogar beim Hühnchen erkennen. Jetzt ist die Kapsel.
Noch besser ja. bei der Haxen, bei der Ochsenhaxe.
Ja, Ochsenhaxe habe ich nicht so oft auf dem Teller liegen.
Oh, da kommt man nach München.
Ja, genau. Dann ist es so, dass die Kapsel natürlich nicht nur die Stabilität gibt, sondern sie ernährt auch den Knorpel. Das hast du ja schon angesprochen. Da gibt es diese Synovialhaut, die die Gelenkschmiere produziert. Und jetzt ist noch was ganz Wichtiges in der Kapsel. Das heißt, in der Kapsel haben wir ganz viele Rezeptoren. Da gibt es sogenannte Schmerzrezeptoren und es gibt Bewegungsrezeptoren.
Das ist genau der Punkt, weil wie merken wir eigentlich, wenn meine Hüfte in einen Bereich gebracht wird, der vielleicht der Hüfte nicht mehr gut tut? Ja. Aber es gibt eben Dehnungsrezeptoren, Druckrezeptoren, Schmerzrezeptoren, also eine ganze Batterie an kleinen Antennen, die Signale aufnehmen und verarbeiten und dann an unser Schmerzzentrum im Gehirn vermittelt werden. Ja. So, das heißt, und wenn wir jetzt zum Beispiel uns die Hüfte verdrehen, weil wir irgendwie vom Fahrrad stürzen, dann verletzen wir uns vielleicht an der Kapsel und diese Schmerzrezeptoren melden, oh, da ist was passiert, passt bitte auf. Dann haben wir eben ein paar Wochen Schmerzen in der Rotation oder in der Beugung, wie auch immer. Wenn wir jetzt diese Druckrezeptoren anschauen, dann melden die, wann wir mit der Hüfte zum Beispiel eine Bewegung machen, die eigentlich nicht mehr für diese Hüfte geeignet ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel versuchen würde, einen Spagat zu machen, abgesehen davon würde ich nicht mal in die Nähe eines Spagats kommen, ist es so, dass die Hüfte mir dann signalisiert, ey, du kommst in den Bereich, das macht das Gelenk nicht mit. Und das sind eben diese Druckrezeptoren. Die sind deswegen auch so wichtig, weil wenn wir mal eine Verletzung haben oder wir eine Operation haben oder vielleicht sogar mal einen Bruch hatten oder so, dann muss man diese Rezeptoren neu, ich sag mal, justieren. Ja? Und das ist immer das Wichtige beim Training. Wenn man nach einer Verletzung, nach einer Operation trainiert, dann ist es so, dass ich sage, hier muss man diese Rezeptoren mit bestimmten Bewegungen wieder stimulieren. Da ist wieder unser Lieblingsgerät, das SensoPro. Das SensoPro, was man mit leichten Schwungbewegungen, ohne große Stoßbelastungen, eben mit vielen Muskelansätzen, mit vielen kombinierten Bewegungen hervorragend geeignet ist, solche Gelenke wieder zu trainieren, wenn sie mal längere Zeit out of order waren.
Ja. Das Interessante ist ja, die Hüfte denkt mit und das überrascht viele, denn unsere Bewegungen entstehen ja nicht nur in den Muskeln, die entstehen im Gehirn und jede Bewegung der Hüfte wird permanent über diese Rezeptoren überwacht und das Gehirn, das erhält tausende von Informationen pro Sekunde und das ist natürlich dann, wenn Verletzungen sind, also mein Stand ist, wenn ein Propriorezeptor kaputt ist, dann kann man den nicht mehr aktivieren, aber andere Rezeptoren aus Kniegelenk, aus Gleichgewichtsorgan, aus Nachbargelenken, die fangen an, diese Funktionen so ein bisschen mit zu übernehmen, sodass dann irgendwann das Gefühl entsteht, wir hätten wieder einen neuen Rezeptor. Das ist wie wenn du jetzt mit dem Auto rückwärts gegen so einen Pfosten da fährst und der Blinker ist kaputt, ne? Und dann kann, wenn das jetzt ein Gehirn wäre, das Auto, wenn das ein Gehirn hätte, dann würde irgendwann das Bremslicht anfangen zu blinken und die Funktion von dem Blinker übernehmen. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Dann haben wir noch die Muskulatur und ich weiß im Unterricht, ich habe da so eine Chart mal gemacht, da sind die ganzen Muskeln drauf, die aus Hüftgelenk wirken und das Erste, was meine Kollegen gesagt haben, war, Thomas, was willst du mit dieser Chart? Das ist ja eine absolute Reizüberflutung. Und dann habe ich gesagt, ja, um das geht's ja. Es geht darum, dass wir ganz viele Muskeln haben, die ja dafür sorgen, dass diese Knochen gut miteinander funktionieren.
Ohne Muskel würde ein Gelenk nicht funktionieren. Wir haben immer zwei Muskelgruppen. Bei der Hüfte haben wir sogar mehrere. Wir haben also welche, die nach vorne ziehen, die zweiten drücken, die Rotationen machen, nach hinten. Also auch hier haben wir extremes, komplexes Gebilde. Da gebe ich dir vollkommen recht. Wenn man jetzt so eine anatomische Tafel anschaut, dann muss ich selbst nochmal überlegen, was ist welcher Muskel und wie schaut es aus. Zum Glück kann man sich ein bisschen immer daran orientieren, wie die Namen sind. Und Flexor heißt Beugen, Streckung, Extensor und so weiter. Aber das ist ein anderes Thema. Also da hat die Natur uns natürlich. Warum? Weil als wir auf vier Punkten gelaufen sind, da hatten wir eine andere Muskulatur wie im aufrechten Gang. Und trotzdem kam vor Millionen Jahren der Dinosaurier um die Ecke und hat uns gejagt oder der Bär oder was auch immer. Also mussten wir schnell laufen und deswegen haben wir um die Hüfte herum auch die größten und kräftigsten Muskelgruppen überhaupt. Nicht, weil die Damen das jetzt so toll finden, im Fitnessstudio sozusagen das aufzubauen, sondern weil es könnte ja mal wieder ein Dinosaurier kommen, dann müssen wir wieder loslaufen. Ja, und dann ist es so, dass unsere Natur zum Glück uns diese Möglichkeit belassen hat. Aber auch da sieht man natürlich, und das ist immer unser Lieblingsthema, wie das Sitzen, das neue Rauchen zum Beispiel ist und so weiter. Wir merken schon, dass durch das viele Sitzen natürlich Muskelgruppen atrophieren, die gehen ein. Und das ist elementar, leider im Po-Muskel, im Oberschenkel, wir verkürzen dort. Jeder Muskel, der da ist, kann auch mal im Endeffekt sich, der kann ja auch eingehen. Man nennt es atrophieren. Und das sind so die Probleme, die wir haben, warum auf einmal der Hüftbeuger nicht mehr richtig funktioniert, eine Asymmetrie, eine Dysbalance im Hüftgelenk stattfindet. Deswegen ist es so wichtig zu verstehen, welche Muskelgruppen sind wichtig. Die muss man auch immer wieder aktivieren. Ob man jetzt spazieren geht oder ob man sich aufs Rad setzt oder ob man sich auf eine Beinpresse begibt oder eine Abduktionsmaschine, das ist jetzt, glaube ich, zweifelsfrei wurscht oder eher nicht ganz wurscht, aber zumindest ist es so, dass man jedem sein Deckel finden oder Töpfchen finden lassen sollte. Aber im Endeffekt ist es so, man muss, wenn man die Hüfte respektive betrachtet, auf jeden Fall ganzheitlich denken, ja, und nicht nur den Quadrizeps trainieren, also den Oberschenkelknochen. Ja. Man muss auch überlegen, was hat denn der Gluteal, der Po-Muskel für eine Funktion, etc., etc. Also die Muskulatur ist extrem wichtig und ist meiner Ansicht nach ein großes Manko, was wir haben, aber ich sage genauso gut eine große Chance, weil wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, dass jemand eine Störung im Hüftgelenk hat und die wir nicht am Knochen beheben können, dann bleibt uns vielleicht noch die Muskulatur, die wir theoretisch bearbeiten können, um es zu verbessern. Das ist ja das, worüber hier wir reden, ne?
Ja. Das heißt also, die Muskeln übernehmen drei Aufgaben. Zum einen sie bewegen uns, sie stabilisieren uns und bremsen natürlich die Bewegungen kontrolliert ab. Und gerade beim Gehen entsteht ja, wie du gesagt hast, bei jedem Schritt ein Vielfaches des Körpergewichts an Kraft. Und beim Laufen oder Springen steigt diese Belastung sogar auf das 3- bis 8-fache vom Körpergewicht an. Und die Muskulatur wirkt dabei wie ein aktiver Stoßdämpfer und verteilt die Kräfte. Und hier kann man sich das Ganze vorstellen wie ein großes Orchester. Jeder Musiker beherrscht sein Instrument perfekt. Aber wenn eine Trompete plötzlich doppelt so laut spielt, dann wird das ganze Musikstück schief. Und genauso funktioniert das auch bei der Hüfte. Nicht nur der stärkste Muskel gewinnt, entscheidend ist auch, dass die Muskeln harmonisch zusammenarbeiten und die Hüfte, die braucht kein Solo, sie braucht ein Orchester. So, und die Hüfte arbeitet ja nicht allein. Das heißt, wir haben ja auf der einen Seite haben wir ja, die Hüfte ist ein Teil von einer Bewegungskette. Und dazu gehört ja, und das ist für viele irgendwie vielleicht gar nicht so bewusst, da gehört also das Sprunggelenk, da gehört die Fußgelenke, die kurzen Fußgelenke, dazu gehört das Kniegelenk, also wesentlich mehr.
Und nicht zu vergessen, am Ende endet das Ganze in der Wirbelsäule. Und das ist ja auch so ein Thema, dass Leute zum Beispiel, die eine schwere Hüftarthrose haben, eigentlich unweigerlich auch bei Vorschäden an der Wirbelsäule auch Schmerzen im unteren Lendenbereich kriegen.
Ja, und wir könnten uns jetzt vielleicht in dem ersten Block über die Anatomie, können wir uns vielleicht schon merken, die Hüfte ist kein Einzelkämpfer. Sie ist Dirigent einer ganzen Bewegungskette und Stabilität entsteht nicht durch einen starken Muskel, sondern durch das perfekte Zusammenspiel von vielen Muskeln. Und wie du schon so schön gesagt hast, ein MRT, das zeigt Strukturen, aber erst die Funktion erklärt dann, warum ein Mensch Schmerzen hat. Und dann kommen wir jetzt zu dem Bereich, was bedeutet denn Impingement? Nämlich, du hast ja schon so ein bisschen gesagt, nachdem wir jetzt den Aufbau der Hüfte angesehen haben, kommen wir jetzt zu dieser Frage, was ist das Impingement eigentlich genau? Und dann hast du ja gesagt, da geht es um eine physiologische Enge, die da entsteht.
Also Impingement heißt ja erstmal aus dem Englischen einklemmen oder einzwicken. Ja?
Ja.
Egal, ich kann auch jemanden an der Haut impingen. Das ist also im Prinzip einfach ein klassischer Ausdruck, den man jetzt in die Medizin übertragen hat. Tatsächlich ist es so, dass die meisten Impingement-Themen an der Schulter stattfinden und man selten darüber nachdenkt, dass es sowas an der Hüfte gibt. Wir haben also ein ausgeklügeltes Bewegungsspiel. Und das hängt natürlich einmal von dem Parameter der Pfanne ab und einmal des Kopfes, des Hüftkopfes und der dranhängenden Schenkelhals, weil der Kopf hängt ja am Oberschenkel, am sogenannten Schenkelhals. Und wenn wir uns jetzt die zwei Optionen des Impingements anschauen, dann gibt es hier die eine Möglichkeit, dass die Pfanne zu groß ist und den Hüftkopf so weit umgreift, dass er in der Bewegung hier eingeschränkt ist und dass möglicherweise der Kopf deswegen nicht oder die Hüfte nicht deswegen so bewegt werden kann, weil zum Beispiel der Schenkelhals am Rand der Pfanne anschlägt. Das bedeutet, wir haben eine sehr große Pfanne, die den Hüftkopf zu stark überragt und damit die Einschränkung macht. Die Alternative ist, dass der Kopf eigentlich ganz gut reinpasst in die Pfanne, aber der Schenkelhals, da wo die Pfanne dran ist, vielleicht zu dick ist, zu kurz ist, anatomisch vielleicht nicht perfekt ausgebildet ist. So dass man dann bei bestimmten Bewegungen vom Schenkelhals aus sozusagen andockt oder anschlägt und damit die Bewegung einschränkt. Ja. Das wäre jetzt ja nur eine Einschränkung, wenn man nicht in diesen Bereich immer wieder in diesen Radius reinkommt. Dann würde man sagen, naja, dann bewegt sich die Hüfte jetzt nicht so perfekt. Aber wir sind ja dazu geboren, alle möglichen Bewegungen zu machen und zu wollen auch. Und wenn man jetzt zum Beispiel Sportler ist und man macht eine Bewegung und auf einmal macht man die Bewegung und man hat endgradig Schmerzen, dann bedeutet irgendwas löst diesen Schmerz aus und es kann zum Beispiel dann zu einem Impingement kommen oder man hat ein Impingement und daher der Schmerz. Also ich sage mal, ein Impingement kann kommen, das ist nicht von Anfang an geboren und ich würde auch so weit gehen, dass ich sage, kein Mensch wird mit einem Impingement geboren. Es entwickelt sich meistens, ja, weil eben die anatomische Variante entweder Pfanne zu groß oder Schenkelhals zu groß. Und man kennt vielleicht die Begriffe, die sogenannte CAM-Impingement oder CAM oder wie man es vielleicht Englisch ausspricht, das CAM-Impingement bedeutet, dass es sozusagen einen zu dicken Schenkelhals gibt, der eben dazu führt, dass man bei Bewegungen an den Pfannenrand, auch ans Labrum immer wieder anschlägt und dann eben Schmerzen bereitet. Ja, und dann beginnt es erst mit Beschwerden, die vielleicht in einem Extremradius beginnen, dann wird der Radius immer enger, weil die Entzündung immer mehr präsenter wird und dann sind schon andere kleine Bewegungen, die früher immer noch problemlos gingen, auf einmal schmerzhaft. Und die andere Form, die ich vielleicht erwähne, ist, dass eben die Pfanne zu groß ist und den Kopf so überragt, wie man kennt es vielleicht noch von Großvaters Werkzeugkiste, die klassischen alten Zangen, um Nägel aus der Wand zu ziehen, also so Fatzzangen, ne, so klassische. Ja. Und das nennt man eben Pinzen, heißt eben auch umfassen und so weit kann man sich das merken. Das eine ist die große Pfanne und das andere ist eventuell der zu dicke Schenkelhals, der dann immer wieder an die Pfanne schlägt.
Ja, und dann gibt's wahrscheinlich noch die Mischform.
Ja, klar.
Beiden. Ja, dann haben wir wieder dann alle. So, wo entstehen denn überhaupt Beschwerden, wenn ich jetzt da was sind so typische Symptome, wie wo haben die Leute da Beschwerden bei einem Impingement?
Also ich denke, es ist meistens regional, lokal, sage ich mal. Das heißt, wir haben Schmerzen, die tatsächlich, ich würde sagen, im vorderen Bereich der Panel, also sprich Leistengegend, dass die Leute sagen, ich habe hier vorne im Leistenbereich Schmerzen, weil eben je nachdem, wie die, egal ob jetzt Cramp oder Pinzer, heißt im Endeffekt, dort wird der Schmerz erzeugt, meistens am Schenkelhals oder eben am Labrum oder am Pannenrand. Man kann durch bestimmte Bewegungen diese Position nachahmen und den Schmerz provozieren. Und das ist so der erste Anhalt, wenn ich sage, ich hebe das Bein und drücke es quasi Richtung Pfanne hoch in der Rotation, das ist ein bisschen komplexer jetzt zu beschreiben, dann kann ich natürlich dort auch mal so ein Impingement erzeugen. Und das ist für mich sozusagen eigentlich der erste Moment, wo ich über ein Impingement nachdenke. Wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden mit einer Arthrose untersuche, dann untersuche ich als erst die Rotation der Lüfte, weil die bei der Arthrose am ehesten, am schnellsten auftritt. Das heißt, plötzlich kann man das Bein nicht mehr so rotieren. Ich kann das Bein nicht mehr über das andere schlagen, was ich vielleicht vor Jahren konnte noch. Dagegen ist das Impingement eine freie Beweglichkeit. Die Hüfte ist vollkommen frei beweglich, kann aber bei bestimmten Positionen in Provokationen wehtun.
Also das kann ja sehr unterschiedlich sein und das macht ja die Diagnose nicht immer einfach. Das heißt also, nicht jeder Hüftschmerz ist ein Impingement. Das kann ja sein, was weiß ich, die Hüftbeugersehne ist betroffen, die Adduktoren stellen ein Problem dar, der Schleimbeutel kann betroffen sein. Es kann von der Lendenwirbelsäule können Schmerzen ausstrahlen, das Iliosakralgelenk, die Leistenregion. Das heißt also, man hat da ganz viele Ursachen und da denke ich, da ist dann der Profi gefragt und Felix, da habt ihr dann dementsprechend auch Untersuchungen und du hast ja schon eine Untersuchung hast ja schon mal angesprochen, dass du gesagt hast, okay, man muss bei dem MRT ein Kontrastmittel in das Gelenk reinspritzen, damit man da auch sieht, ob da irgendwas, wenn man, natürlich, das macht man nicht direkt, der kommt rein, der hat Schmerzen in der Hüfte, sondern dann wird ja schon mal Differentialdiagnostik betrieben und dann anschließend versucht man der Sache immer mehr auf den Grund zu gehen.
Also gebe ich dir vollkommen recht, also kein Mensch würde verantwortungsvoll arbeiten, wenn er sagt, Sie haben Glücksschmerzen, erstmal zum Radiologen schicken. Was ich mache, ist erstmal klassischerweise untersuchen, versuchen, den Schmerz zu provozieren, zu lokalisieren. Ein Schleimbeutel ist ganz klar im äußeren Bereich des Traktus, wo der Hüfthöcker ist, der Trohanter, da ist der Schleimbeutel. Ich kann manchmal Hüftbeugerschmerzen erzeugen. Es kann sein, wie gesagt, der Hüftbeuger, der läuft direkt über das Hüftgelenk drüber und kann auch sehr schmerzhaft sein, vor allem, wenn er verkürzt ist. Deswegen ist es so, dass ich sage, der Hüftbeuger muss immer erstmal beobachtet werden. Das nächste, was wir haben, ist im Endeffekt, dass wir Muskelansätze des Beckens nochmal anschauen. Jetzt kommt, wenn das jetzt dann klinisch überprüft worden ist, dann würde ich vorschlagen, macht man als erstes mal ein Röntgenbild. Ja? Ein Röntgenbild heißt, dass ich mir das mal von vorne anschaue. Dann lässt sich anhand des Winkels, es gibt bestimmte Winkel, die wir hier haben, ein bisschen eine Referenz. Man sieht eventuell eine sehr große Pfanne. Man sieht vielleicht schon einen sehr ausladenden Schenkelhals. Und das nächste, was man macht, ist, schaut man sich bestimmte Markierungen an. Ja, also wenn man sich jetzt vorstellt, ich habe jetzt ein Cam-Impingement, das ist wie gesagt, wenn der Schenkelhals zu groß ist, dass zum Beispiel kleine Einfurchungen sehen. Aber wenn der Knochen ständig dagegen schlägt, hinterlässt er Spuren. Und Spuren heißt, dass zum Beispiel kleine Furchen zu sehen sind, wo man sagt, opla, das sind so klassische Ursuren oder Fissuren, die dann ein Indiz sind, dass möglicherweise doch irgendwas einklemmt. Wenn ich eine übergroße Panne habe, dann ist es relativ einfach, ja, weil der Kopf sehr stark in der Panne drin steht. Das heißt, das wäre jetzt für mich eigentlich maßgebend. Dann mache ich meistens einen Ultraschall und schaue mir an, inwiefern das Ganze damit funktioniert, dass man schaut, wie schaut der Hüftbeuger auf beiden Seiten aus? Ist er vielleicht verdickt? Ist er vielleicht eingeklemmt? Haben wir vielleicht eine Kapselentzündung oder eine Schwellung im Gelenk? Das ist sozusagen die nächste Instanz. Und das nächste, wenn ich jetzt so das Gefühl habe, okay, jetzt verhärtet sich der Verdacht immer mehr eines Impingements, dass man dann eben zu einem Arthro-MRT greift.
Ja. Okay, jetzt haben wir schon viel verstanden, was ein Impeachment ist und welche anatomischen Formen es gibt. Aber damit ist vielleicht noch nicht die wichtigste Frage beantwortet. Warum tut die Hüfte überhaupt weh? Denn wenn ein Kamm oder eine Pinzerform zum Beispiel allein Schmerzen verursachen würde, dann müssten ja viele Menschen mit diesen Knochenformen Beschwerden haben. Das ist aber nicht der Fall. Es gibt Menschen, das sieht man im Röntgenbild deutlich sichtbare Veränderungen, die aber völlig schmerzfrei Fußball spielen, laufen und Krafttraining betreiben. Und gleichzeitig gibt es Menschen mit vergleichsweise kleinen Veränderungen, die beim Sitzen gehen oder Treppensteigen starke Schmerzen verspüren. Wie lässt sich dieser scheinbare Widerspruch denn erklären?
Also da würde ich jetzt darauf antworten, dass es wahrscheinlich total abhängt, welchen Bewegungsfrage das hat dieser Mensch. Wenn ich jetzt schaue, wer hat denn alles ein Impingement? Das sind natürlich schon überwiegend, ja, ich würde sagen, fast ausschließlich sehr, sehr sportliche Menschen, die Sportarten machen, die auch eine hohe Bewegungsauslastung der Hüfte mitbringen. Das können Leichtathleten sein, das können Turner sein, Turner, Turnerinnen. Es könnten Bereich sagen wie Yoga, Pilates, wo ich vielleicht auch in bestimmte Bewegungen reinkomme. Wo ich es ganz selten sehe, sind Sportarten, die sehr klare Richtlinien, also sprich Läufer zum Beispiel, ja, Skifahrer, Rennradfahrer oder Fahrradfahrer, weil die haben eine Bewegung, die ist wahrscheinlich festgelegt, ja, davon weichen die nicht groß ab. Aber wenn ich Bewegungen habe, die in alle Richtungen gehen können und dann auch noch unter hohen Belastungen stehen, weil ein Turner zum Beispiel einen Spagat macht oder einen Sprung macht oder irgendwas, dann komme ich eher in die Situation, ein Impingement zu spüren, als jemand, der 8 Stunden am Schreibtisch sitzt und nach Hause geht und dann sich aufs Sofa setzt und vielleicht einmal am Wochenende zum Rad greift und zum Starnberger See fährt. Also grundsätzlich glaube ich, ist es schon so und das merke ich auch als empirische Wahrnehmung in der Sprechstunde. Ganz klar, die sportlichen Patienten, die jüngeren und sportlichen Patienten, die eine gute Beweglichkeit haben, sind eher die Kandidaten für ein Impingement. Die älteren Patienten, und da meine ich jetzt nicht uns, wir sind ja noch 2 junge Spunde hier, ne? Aber im Grundsatz ist so, wenn wir schon von älteren Patienten sprechen, die schon eine vorausgehende Arthrose haben, die werden wahrscheinlich niemals ein Impingement kriegen. Die gehen dann eher Richtung Arthrose vielleicht. Also deswegen die kategorische Einteilung eher junge, sportliche Patienten, meistens sehr beweglich. Und da sind natürlich die Damen im Nachteil. Wir sind ja von Haus aus eher steifer. Also sind es dann doch eher die weiblichen, sportlichen Damen, ja.
Okay, und es gibt ja so ein Ampelsystem für Schmerzen. Grün heißt keine oder nur selten Schmerzen. Die Bewegung bleibt kontrolliert. Ich habe keine deutliche Verschlechterung danach. Die Beschwerden, die gehen auch rasch wieder zum Ausgangsniveau zurück. Und da kann man ja sehr gut auch trainieren. Und dann gibt's Gelb, das heißt also leichter bis mäßiger tolerierbarer Schmerz bei zunehmenden Ausweichbewegungen. Dann die Beschwerden. Die beugen sich zeitnah. Am Alltag oder am Folgetag ist es nicht deutlich schlechter. Hier muss man ein bisschen aufpassen mit dem Training. Das heißt also, da muss man ein bisschen aufpassen mit den Belastungen, weil oft ist es ja so, wenn irgendwas diagnostiziert wird, dann geht man von 0 auf 100. Das ist vielleicht auch nicht gut. Und dann muss man nochmal so ein bisschen differenzieren. Es gibt dann noch die rote Ampel. Das heißt, ich habe stechende oder stark zunehmende Schmerzen. Ich habe deutliche Ausweichbewegungen. Ich habe vielleicht ein Blockierungsgefühl. Die Beschwerden, die bleiben lang verstärkt. Ich habe nachts vielleicht sogar Schmerzen oder eine deutliche Verschlechterung, auch dass die Kraft dann weggeht. Und hier ist es dann wichtig, dass wenn man dann trainiert oder zu viel Sport oder jetzt gerade, du hast ja die Sportler angesprochen, da muss man natürlich die Belastung reduzieren und dann natürlich therapeutisch das Ganze medizinisch dann überprüfen lassen. Und
richtig, ja.
So eine Ampel ist ja nicht so ein starres medizinisches Gesetz. Es ist ja nur eine Orientierung und sie hilft uns dabei, das Denken in den Kategorien, alles ist erlaubt oder alles ist verboten, herauszubekommen.
Richtig. Und es ist ja auch die Schwierigkeit, selbst wenn wir jetzt ein MRT haben, wo wir möglicherweise ein Impingement nachweisen, kann es ja auch sein, dass es zwar faktisch da ist, aber ob die Schmerzen daher kommen, lässt sich ja nicht am MRT-Bild ableiten. Und da muss man vielleicht zum nächsten Schritt greifen, dass man zum Beispiel durch bestimmte Testungen, das heißt also, dass man zum Beispiel per Injektion ins Gelenk mal schaut, lässt sich der Schmerz dadurch verringern oder ausschalten, dass man einfach nur mal ein klares Indiz hat. Aber oft ist es so, dass ein Impingement meistens nur eine Ausschlussthematik, Ausschlussdiagnostik ist. Also man schließt einfach verschiedene Sachen aus. Am Ende bleibt dann vielleicht dann doch glücklicherweise ein Impingement, wo man dann eben sagen kann, okay, jetzt haben wir die Diagnose, die ist ziemlich wasserfest und jetzt müssen wir uns halt überlegen, wie gehen wir ran an die Sache. Und da gebe ich dir recht, man kann operieren, aber ich finde, da gibt es noch einige Maßnahmen, die davor gut einsetzbar sind. Und da finde ich, da kommen wir jetzt sicherlich zum Thema, ist einfach nochmal über die konservative Therapie zu sprechen, weil ja. Es wäre sonst sehr frustrierend, wenn man sagt, naja gut, Impingement, das war's, unterschreiben wir, wann operieren wir. Das ist in der Medizin nichts. Oder viele Impingement kann man durch Beruhigung, durch Schonung, durch Therapie wieder eigentlich neutralisieren und dann muss man auch nicht unbedingt ein Impingement operieren. Das ist vielleicht eine ganz wichtige Erkenntnis. Es ist nicht so, dass jeder Meniskusriss operiert wird, nur weil er im Kernspin auftaucht. Und das Gleiche haben wir hier im Bereich der Hüfte.
Ja, also man kann sich das so vorstellen wie so ein Mischpult. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwelche Schmerzen habe, da kann ich mir das wie so ein Mischpult vorstellen. Und in diesem Mischpult gibt es dann verschiedene Regler. Das heißt, ich habe einen Regler, der für die Struktur steht. Ich habe einen Regler, der steht für Entzündung. Ich habe einen Regler, der steht für die Belastung. Ich habe einen Regler, der steht für die Muskelkraft. Und was viele dann vergessen, ist ja die ganze Regeneration. Das heißt also, habe ich genügend Schlaf? Habe ich sehr viel Stress? Hat der Mensch, die Person, die betroffen ist, vielleicht Angst? Was hat sie für Erfahrungen gemacht? Das heißt also, auch hier muss man schauen, wenn dann der eine Regler von der Struktur relativ weit oben ist, dann steht vielleicht der Regler für die Belastung besonders hoch oder bei anderen Menschen ist es der Stress, der Schlafmangel, die Unsicherheit. Das heißt also, wir können immer an jedem Regler können wir vollständig runterdrehen, aber oft können wir mehrere Regler gleichzeitig günstig beeinflussen. Und das kann man dann durch Training verändern. Das heißt, ich kann durch Training die Muskelkraft erhöhen, was dafür sorgt, dass sich die Kräfte besser verteilen. Ich kann dafür sorgen, wie du ja schon unser Lieblingsgerät angesprochen hast, ein Sensor Pro, also ein Gerät, wo diese Propriozeption trainiert wird. Damit kann ich die Bewegungskontrolle verbessern. Ich kann durch Training, kann man sich vorstellen, wie so ein Kondo. Ich kann Belastung heißt abbuchen und richtig trainieren und Regeneration heißt einzahlen. Und die Kunst besteht ja darin, dass man nicht einfach nichts mehr abbucht, sondern dass man einfach lernt, das so ein bisschen besser zu gestalten, dass man vielleicht die Einzahlungen und die Abbuchungen ein bisschen besser kontrolliert. Und wenn ich dann das richtig mache, dann kann ich später auch dann die Belastung steigern und das gibt mir wieder Vertrauen in die Bewegung zurück. Ich kann natürlich aufpassen, dass ich schmerzhafte Bewegungswinkel vorübergehend umgehe und dann schrittweise die Toleranz für Belastungen aufbaue. Und wichtig ist immer, das Ganze soll ja die allgemeine körperliche und psychische Gesundheit unterstützen.
So ist es. Und deswegen heißt nicht automatisch Impingement Ausschluss von Sportarten, sondern wie du schon richtig gesagt hast, Neuorientierung, Veränderungen, Trainingsveränderungen. Und dann glaube ich auch, dass man jetzt vielleicht nicht bei allen Impingements, aber bestimmt bei einer hohen Zahl mit Sicherheit eine konservative, erfolgreiche Therapie machen kann. Und ich denke, zum Verstehen ist, wir haben ja zum Glück die Muskulatur, die unsere Hüfte ja umgibt. Und da geht es vermeintlich darum, das Gelenk so zu stabilisieren, dass vielleicht endgradige Bewegungen nicht erreicht werden, dass der Muskel gegensteuert. Wenn man zum Beispiel an einer Bewegung zu schwach ist und man kommt dann in ein Impingement rein, wenn ich dann es schaffe, den Muskel zu stärken, bevor ich ins Impingement reinkomme, habe ich ja eigentlich mein Ziel erreicht. Ich muss ja nur vermeiden, dass der Schenkelhals oder der Kopf irgendwo an der Pfanne oder am Rand der Pfanne anschlägt. Und das führt dazu, dass man vielleicht durch gezieltes Training im Glutealbereich, also der Po-Muskel ist für mich eine der wichtigsten Sachen, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Training gehe, der die Squats, also sprich die klassischen Ausfallschritte, finde ich gut. Damit kann man den größten Stabilisator der Hüfte, finde ich, relativ gut trainieren. Aber vielleicht kommst du noch mit ein paar, weil du bist der Spezialist hier auf dem Trainingsniveau. Also insofern würde ich sagen, da bin ich jetzt mal gespannt, was du hier mir noch einen Tipps geben kannst.
Ja, und ich weiß, Felix, wir könnten jetzt, du hast ja das Skript gesehen, wir könnten uns jetzt eine Stunde allein nur über die differenzialdiagnostischen Verfahren und Testungen unterhalten, die es da gibt. Aber mir ist es viel wichtiger, dass wir so ein klein bisschen jetzt auch mal auf das Training kommen. Das heißt also, zuerst einmal muss man abklären, wenn da eine Entzündung im Gelenk ist, dann ist es wichtig, dass man dann vielleicht auch mal eine Pause gibt, damit die Entzündung runtergedämmt wird. Das Ganze kann man natürlich unterstützen mit Medikamenten. Und dann, wenn das soweit ist, dann kann man auch hingehen und kann sagen, und jetzt kann man dann anfangen, systematisch das Ganze wieder aufzubauen. Und das ist ja dann das Ziel, wenn es jetzt um das Training geht, dass wir mit dem Training dafür sorgen, dass also die Muskulatur wieder besser wird und nicht nur die Muskulatur, die Beweglichkeit, der Gelenkstoffwechsel, den kann ich ja aktivieren. Da gibt es ja wirklich ganz viele Dinge, die man machen kann. Und wichtig ist, dass man von den Verboten weg zu den Möglichkeiten kommt. Dass man also, man hört ja häufig, ja, da darf keine Kniebeuge mehr gemacht werden oder ihre Hüfte ist falsch gebaut oder Sport verschleißt die Hüfte oder nur eine Operation kann helfen. Das heißt also, hier ist es wichtig, dass man da, und das macht ihr ja, dass ihr da sowohl einmal die konservativen Möglichkeiten, also gewebeerhaltenden Möglichkeiten und auch die Differenzierung zur Operation, dass man das Ganze einfach dementsprechend dann mal bespricht. Und ich glaube, du bist ja auch ein Freund davon, eine Operation soll eigentlich immer der letzte Schritt sein und nicht der erste.
Absolut richtig. Deswegen sage ich ja, es ist erstmal die ausgiebige Diagnostik und dann Ausschöpfung aller konservativen Möglichkeiten. Meine Wahrnehmung nach würde ich fast sagen, man kann bestimmt 90% der Impingements behandeln, konservativ behandeln, indem man Korrekturen an der Muskulatur vornimmt, Bewegungsspielräume neu setzt, dass man sagt, man geht mit der Hüfte anders um, man trainiert Bewegungsabläufe und da kann man wahrscheinlich auch gut mit isometrischen Kraftübungen arbeiten oder mit isokinetischen oder mit Geräten, die zum Beispiel bestimmte Winkel erlauben, wie im E-Gym-Bereich, weil ich finde, das ist eine gute Möglichkeit, eben genau einzugrenzen, bis wann ich mit der Bewegung gehe, um eben nicht ins Impingement reinzukommen. Und dann Kraftaufbau mit entsprechenden maschinellen Bewegungsrichtungen, die sind halt natürlich sehr fehlerverzeihend, weil ich eben genau dieses Problem nicht habe. Wichtig sind auch natürlich Bewegungen im freien Bereich und da muss man sich vielleicht auch einen guten Trainer zurechtnehmen, mit dem man die Diagnose durchstricht und sagt, welche Übungen kann ich machen und da finde ich, da würde sich es lohnen, mit einem PT, also mit einem Personal Trainer zu arbeiten, denn die können erstens natürlich einen Input geben, welche Übungen sind gut, welche sind schlecht und vor allem, es ist noch viel wichtiger, ist währenddessen die Übung zu kontrollieren und die Bewegung richtig auszuführen. Weil es nützt ja nichts, wenn ich die Übung vom Papier aus mache und ich mache die falsch und dann mache ich vielleicht genau das Gegenteil. Deswegen sage ich immer, da lohnt es sich, einen Trainer zu nehmen und sich von mir aus für 5 oder 10 Stunden mal hinzusetzen und bestimmte Übungen zu machen und den Glutealhüftbereich, Po-Bereich aufzustärken. Und dann eben in Kombination mit Geräten wie dem E-Gym finde ich ja persönlich eine sehr, sehr gelungene Kombination.
Also wir wissen, dass deswegen das PT-Training auch ganz wichtig, dass ein strukturiertes Training bei vielen Betroffenen ein zentraler Bestandteil auch der Therapie ist und unabhängig davon, ob später eine Operation notwendig wird oder nicht. Das heißt also, jetzt geht es ganz einfach darum, wie sollte so ein Training aufgebaut sein, was muss ich trainieren, damit das Ganze auch wirklich hilft. Und da wollen wir einfach mal, will ich jetzt mal so ein klein bisschen einsteigen. Und wir haben da die 5 Säulen des Trainings. Ne? Wir haben also einmal geht es darum, dass man die Belastung richtig steuert. Dann, dass man im zweiten Schritt die Beweglichkeit sinnvoll nutzt. Im dritten Schritt, dass man Kraft aufbaut. Im vierten Schritt die Koordination verbessert. Und dann natürlich immer mehr das Ganze auf den Alltag, auf den Sport oder auf den Beruf sozusagen überträgt. Und das ist jetzt nicht der erste Schritt wird als erstes gemacht, der zweite Schritt als zweiter, sondern einfach nur aus diesen fünf Säulen können wir dann, das können wir uns vorstellen, wie so ein Fundament von einem Haus. Wenn da eine Säule fehlt, kann das Gebäude trotzdem zeitlang stehen, aber es wird instabiler. Und ein gutes Rehabilitationsprogramm verbindet deshalb diese fünf Bereiche. Und das ist also das, was man sich dementsprechend vorstellen muss. Man kann sich das vorstellen, Training ist wie so ein Baugerüst. Am Anfang gibt es Halt und Sicherheit, dann wird Schritt für Schritt höher gebaut und irgendwann wird das Gerüst nicht mehr gebraucht. Das heißt, das Gebäude ist selbst so stabil genug, dass man also das Gerüst nicht mehr braucht. Und genau das ist das Ziel. Wir wollen ja die Person langfristig nicht von einzelnen Übungen abhängig machen, sondern sie soll auch wieder dann selbstständig belastbar sein, vielleicht auch wieder ihre Sportarten betreiben können. Und deswegen ist es wichtig, dass man da richtig trainiert. Und dann sind wir wieder bei unserem Belastungskonto. Training an sich ist nicht nur eine Abbuchung, sondern richtig dosiert ist es gleichzeitig eine Investition in die zukünftige Belastbarkeit. Und was passiert beim Training? Also erstens mal ist es wichtig, wo man aufpassen muss, die Beschwerden während dem Training, die müssen kontrollierbar bleiben. Man sollte darauf achten, dass zum Beispiel keine starke Ausweichbewegungen entstehen. Deswegen PT-Training. Der Trainer, der sieht uns, wir selbst sehen uns nicht so im Spiegel wie das geschulte Auge von einem Trainer. Dann ist es wichtig, wenn Schmerzen nach dem Training sind, die sollen also schnell wieder abnehmen. Am nächsten Tag soll der Alltag nicht deutlich schlechter sein. Das heißt also, man muss immer wieder schauen, dass wenn das Ausgangsniveau innerhalb von 24 Stunden vielleicht noch nicht erreicht ist, dann war vielleicht die Belastung möglicherweise zu hoch. Und das ist dieser Grundsatz, dass man einfach schaut, wenn ich 24 Stunden später eine Verschlechterung habe, dann war die Trainingseinheit nicht hoch genug, zu hoch gewesen. Ja, genau, das heißt, der Körper, der konnte sich da nicht richtig regulieren. Und bei der Beweglichkeit geht es darum, dass man also auch hier sinnvolle Mobilitätsziele sich setzt. Das heißt also, man sollte schmerzärmere Hüftbeugung machen. Man sollte vielleicht schauen, wird das besser in der Hüftstreckung? Dann kontrollierte Außen-Innen-Rotation trainieren. Die Beweglichkeit der Adduktion, also wenn man die Beine zusammenführt, die sollte man dementsprechend verbessern. Man sollte schauen, dass die Hüftbeuger, das kennst du ja auch mit dieser mit den Bewegungsdefiziten der Muskulatur, dass man die wieder verbessert, dass man auch, und jetzt kommen die Nachbargelenke auch dafür sorgt, dass die Beweglichkeit im Sprunggelenk besser wird. Ich sehe häufig auf der Trainingsfläche, wenn die Leute sagen, ich möchte eine Kniebeuge machen, dann sehe ich, dass die Beweglichkeit im Sprunggelenk das gar nicht hergibt. Das heißt also, ich muss zuerst mal dort das Sprunggelenk verbessern. Oder wenn ich Probleme in der Brustwirbelsäule habe, dann muss ich dafür sorgen, dass die Brustbeweglichkeit wieder wird, weil, wie gesagt, unsere Hüfte ist ja ein Teil von dieser Bewegungskette. Und wenn das Sprunggelenk bei einer Kniebeuge kaum nach vorne bewegt werden kann, dann muss die Hüfte häufiger mehr Beugung übernehmen. Und wenn die Hüfte mehr Beugung übernimmt, hat sie eine höhere Belastung. Wenn die Brustwirbelsäule sehr unbeweglich ist, verändert sich die Rumpfposition. Dadurch können dann andere Belastungen auf der Hüfte entstehen. Das heißt, wir trainieren also nicht automatisch alles, aber wir prüfen die angrenzenden Bereiche. Und die Hüfte ist ein Verkehrsknotenpunkt. Das heißt, wenn eine Straße gesperrt ist, muss der Verkehr über eine andere Route laufen und manchmal liegt die Lösung deshalb nicht direkt an der Hüfte. Das heißt also, hier ist es wichtig, dass man also gezielt schaut, was kann man machen. Die Mobilität wird also nicht erzwungen, sie wird erkundet und dann schrittweise erweitert. Dann kommt die Kraft. die Kraft muss aufgebaut werden und das ist auch ein wichtiger Bereich und unsere Hüfte braucht kein Muskelsolo, sondern wie gesagt, sie braucht ein gesamtes Orchester. Das heißt also, ich muss Bewegungsmuster trainieren. Ich muss nicht hingehen und sagen, ich baue jetzt nur einen Muskel auf, sondern wir müssen auch schauen im Alltag, was haben wir für Bewegungen. Ne? Das heißt also, die Adduktion zum Beispiel, die muss genauso trainiert werden wie die Abduktion. Und oft ist es so, dass bei den Adduktoren, dass da oft die Muskulatur, wir in der Sportwissenschaft benutzen wir sehr ungern das Wort verkürzt. Wir sagen dann immer, die ist kontrakt. Die Adduktoren, die werden auch im Alter ein bisschen kontrakter und die Abduktoren, die werden abgeschwächt. Das heißt also, hier geht man dann hin und versucht dafür zu sorgen, dass die Muskeln, die zur Abschwächung neigen, dass man die etwas mehr kräftigt und die Muskeln, die zur Kontraktseite sind, die werden zwar auch trainiert, aber auch dementsprechend mehr mobilisiert. Und deswegen schauen wir uns, oder ein gutes Programm besteht einmal aus Kniebeugemuster, aus Hüftstreckmuster, aus Ausfallschrittmustern, einbeinigen Belastungen, Zugdruckbewegungen. Ich brauche eine seitliche Stabilität. Ne, man sieht ja manchmal da, in den Studios sieht man ja immer wieder Plank, ne? Also wenn man da auf dem Unterarmstütz steht, das geht auch in der Seitstütz, in dem Seitplank. Da kann ich also dementsprechend auch sehr gut eine seitliche Stabilisation trainieren. Ich brauche eine Rotationskontrolle. Man wird mit verschiedenen Activity Day Living arbeiten, also mit verschiedenen Tragevarianten. Manchmal sieht man dann im Studio, wenn einer mit dem Kettlebell an einem Arm sozusagen durchs Studio geht. Da geht es wirklich darum, dass man also funktionierende Bewegungsmuster trainiert. Und das ist das, was wir ja im Alltag haben. Ich muss aufstehen können, ich muss Treppen steigen, ich muss Lasten tragen, ich muss abbremsen, ich muss mich drehen, ich muss mich einbeinig belasten, möglicherweise auch laufen und springen. Und genau das ist das, was dann auch mit diesem Training gemacht wird. Das heißt also, wir versuchen nicht nur einzelne Muskeln zu sehen beim Training, sondern immer Bewegungsbilder. Und da haben wir dann jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich habe strukturelle Strukturen, die ich verändern kann. Das heißt also, wir sprechen dann von einem Hypertrophie-Training. Wir wollen dann dementsprechend mehr Muskelmasse aufbauen, die das Gelenk stabilisiert. Wir haben Stoffwechselanpassungen. Das heißt, ich möchte dafür sorgen, dass die Muskulatur besser durchblutet wird, dass mehr Nährstoffe auch an die Gelenkkapsel transportiert werden, dass sich neue Kapillargefäße bilden, um den Gelenkstoffwechsel zu verbessern. Und ich will natürlich eine muskuläre Kontrolle haben. Das heißt, das ist das Training, wo man die sogenannte intramuskuläre Koordination trainiert, sprich ein Maximalkrafttraining macht. Das heißt, wir haben in dem Training nicht nur einzelne Trainingseinheiten mit Übungen, sondern wir haben immer so ein Gesamtbild, wo man sagt, okay, das kann man als Blocktraining gut aufbauen, weil es sehr einfach ist von der Struktur und der Körper dann auch weiß, okay, das ist jetzt das, was immer wiederkehrt, dann kann er sich besser anpassen, dass man sagt, man macht mal einen Block, wo man stoffwechselaktives Training macht mit höheren Wiederholungszahlen. Dann macht man einen Block von mehreren Wochen, wo man mehr in den Hypertrophiebereich geht. Und dann macht man einen Block von mehreren Wochen, wo man in den Maximalkraftbereich geht. Und da, Felix, spreche ich jetzt wieder eGym an, das heißt computergesteuerte Geräte, die automatisch eine Trainingsplanung mit eingebaut haben mit den einzelnen Übungen, sodass man also dementsprechend dann auch nicht nur die Übungen trainiert, plus natürlich einzelne Sachen, die man noch einzeln macht, sondern dass man da auch hingeht und eine komplexe Planung hat, wenn es um Struktur, wenn es um Stoffwechsel oder um neuromuskuläre Koordination geht. Wir haben eine Frage, und zwar hat der Stefan hier eine Frage gestellt. Auf was muss ich beim Training achten mit einem Labrumriss? Vielleicht wie verheilt dieser wieder ne, mittel- oder langfristig oder muss da operiert werden. Hier wurde auch ein Cup-Impingement mit einem Labrumriss diagnostiziert. Schmerzen nach dem Joggen, Brennen und teils Stechen. Was würdest du dazu sagen?
Also da kommt es natürlich ganz darauf an, wie lange herrschen diese Beschwerden schon. Ja? Wenn das natürlich jetzt über Jahre geht, dann wird man natürlich schon eher eine operative Lösung in Erwägung ziehen, wenn das Labrum so zerrissen ist, dass es sich bei kleinsten Bewegungen und das Laufen, also das Joggen ist jetzt kein wirklicher großer Ausschlag nach vorne, aber wenn es da schon einzwickt und schon Schmerzen der Leiste und man eben das Impingement / das Labrum, dann wird man wohl ihm tatsächlich eine arthroskopische Lösung empfehlen müssen. Denn ein Labrum wird nicht heilen. Das ist einfach Gewebe wie ein Meniskus. Der ist nicht dazu in der Lage, zusammenzuwachsen. Also ein Labrumriss, der wirklich symptomatisch ist, der wird nur durch eine operative Lösung beherrschbar. Ich meine, heutzutage kann man durch eine schöne Arthroskopie relativ gut an das Hüftgelenk rankommen, das Labrum entweder refixieren mit einer speziellen Ankertechnik oder man tut es dann eventuell, wenn es wirklich zerfetzt ist, quasi entfernen, was aber dem Hüftgelenk jetzt grundsätzlich schadet. Aber wenn ich das so lese und er scheint ja mit den Schmerzen ständig zu trainieren und zu laufen, dann würde ich vermuten, das geht schon länger und da würde ich dann wahrscheinlich eher Richtung einen operativen Ansatz gehen.
Okay. Was auch noch vielleicht noch dazu kommt, ist oft so, mit welcher Intensität man trainieren muss, damit ich das nicht vergesse. Da kann man nach einem subjektiven Belastungsempfinden arbeiten. Da gibt es sogenannte RPE-Skala. Da sagt man dann, was weiß ich, 3-4 ist leicht, 5-6 ist moderat, 7-8 ist deutlich fordernd, 9 ist sehr schwer und 10 wäre eine Ausbelastung. Und hier kann man sagen, so zwischen 6 und 8, das ist sinnvoll. Das heißt also, das Training, das darf ruhig anstrengend sein, es soll aber nicht chaotisch und unkontrolliert werden. Von der Häufigkeit her, vielleicht so eine Orientierung, Krafttraining 2-3 Mal pro Woche. Mobilität kann man häufiger machen in kleinen Dosen, also zu Hause auch mal. Dann sportartspezifisches Training würde ich dann je nach Situation schrittweise ergänzend. Wichtig ist aber, dass ich eine ausreichende Erholung habe zwischen den schweren Einheiten und dass man auch auf die Gesamtbelastung von Alltag und Sport, dass man das berücksichtigt. Und das heißt, ein Trainingsplan beginnt also nicht bei Null, sondern er beginnt dort, wo der Alltag bereits eine Belastung erzeugt. Und in der Übungsauswahl, da könnte man jetzt viele Übungen dann einbringen, ob man jetzt, also insgesamt schaut man natürlich, dass man Einbeinstand irgendwann mit einbaut, dass man eine gute Beckenstabilität hat, dass man kontrollierte Knie- und Hüftachsen immer wieder beachtet beim Training, die Rumpfkontrolle, wenn man abbremsen muss, ist das Gelenk noch stabil oder weicht man aus bei Richtungswechseln? Und deswegen ist es wichtig, dass man da wirklich sich einen Trainer zur Seite nimmt, damit man dementsprechend auch eine Kontrolle hat für das Training, weil immer wichtig ist, ich muss immer schauen, dass ich so im grünen Bereich trainiere. Das ist immer so die Aussage, die ich denen immer gerne gebe. Ja, Felix, wenn du jetzt auf die Uhr schaust, oder wenn wir alle auf die Uhr schauen, da stellen wir fest, dass die Zeit schon wieder durchgeflogen ist. Das heißt also, man könnte hier noch wirklich viele, viele Punkte ansprechen, könnte da noch mehrere Tage, glaube ich, allein mit diesem Trainingsthema füllen. Deswegen kann ich euch nur einen Tipp geben, geht in ein Fitnessstudio, sucht euch gute Trainer, die sich mit der Situation Hüftimpingement auseinandergesetzt haben, dass man dann auch dementsprechend einen strukturierten Trainingsplan, nicht nur einzelne Übungen, sondern einen Trainingsplan hat. Man kann sich das vorstellen wie eine Urlaubsreise. Wir wollen jetzt, was weiß ich, nach Asien, mit dem Motorrad nach Asien fahren. Dann macht man das nicht in einer Etappe, sondern man hat verschiedene Etappen. Je nachdem, wo man fährt, braucht man unterschiedliche unterschiedliche Kleider, wenn man in der Kälte ist oder in der Wärme ist. Und so kann man sich das Ganze auch vorstellen mit dem Training. Felix, ich denke, das war eine interessante Stunde. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Lieben Dank, Thomas, für die gute Durchleitung des Themas, was nicht sehr leicht war heute, weil es extrem facettenreich und wir hätten noch 2 Stunden sprechen können über mögliche Indikationen und so weiter. Also von daher, tolles Thema. Vielen Dank an alle, die zugehört und zugeschaut haben. Und von meiner Seite aus wünsche ich allen noch einen schönen Abend aus München.
Ja, und wenn euch das Webinar gefallen hat und ihr weitere verständlich und wissenschaftlich fundierte Informationen zum Training, Orthopädie, Gesundheit erhalten wollt, ja, abonniert gerne unseren Podcast beziehungsweise unsere weiteren Webinarangebote. Dort sprechen wir regelmäßig darüber, wie Sie Beschwerden vielleicht besser verstehen, wie Sie sinnvoll trainieren und langfristig aktiv bleiben können. In diesem Sinne nochmal als wichtige Botschaft: Ein Hüftimpingement ist kein automatisches Bewegungsverbot. Es geht darum, dass man die Beschwerden versteht, dass man die Belastungen richtig steuert, dass man gemeinsam mit erfahrenen Fachleuten diesen Weg geht, der dann zu einem passt. Und ich denke mal, die Hüfte wird uns das dann danken. In diesem Sinne, noch eine schöne Woche. Lasst euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.